Unter diesem Motto stellt QS24 unter regelmäßigen Aussendungen eine Basismedizin dar, die auf den elementarsten Säulen basiert, die das Leben ausmachen. Reine Luft, sauberes Wasser und eine ausgewogene Ernährung. Diese drei Säulen des Lebens und der Gesundheit gehören nach unserer Auffassung in jegliche wissenschaftliche und medizinische Behandlung. Sie stellen aber auch die Grundlage eines gesunden Lebenswandels dar, auf dem alles weitere aufbaut und sollten daher in eine erfolgreiche Prävention mit einbezogen werden. QS24 ist es ein Ansinnen, mit diesen Staffeln umfassend zu informieren, damit sie sich ein eigenes Bild machen können. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass wir trotz unserer Recherche und die Überprüfung der jeweiligen Inhalte keine Haftung übernehmen können. Die Sendungen stellen keine medizinische Beratung dar. Sollten Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt oder Therapeuten Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Ihr QS24-Team.
Hausbau. Wir sind engagiert, wir planen das. Es ist eine Idee im Kopf. Der Architekt übersetzt die auf Papier. Dann kommen Bauleute und hast einen Polier oder so, der sorgt dafür, dass gemacht wird, was auf dem Plan steht. Das wächst, die Leute sind begeistert. Dann ist Richtfest und dann gibt es Freibier und so weiter. Und es wird gefeiert. Und danach verlieren wir dann komplettes Interesse am Haus. Das ist unser Leben. Ja? Wenn der Höhepunkt erreicht ist, das heißt Klimax-Höhepunkt, ne? Klimakterium, ist der Höhepunkt im Leben, danach ist das Interesse bei Null. Ja, jetzt kommt das Alter und dann entsetzlich der Tod. Der wird ja bei uns nicht als Lösung und Erlösung gesehen, sondern eher als Ende von allem. Klar ist es dann grässlich, dahin zu schauen. Wenn man es im Mandala des Lebens anschaut, ist der Weg von hier nach hier, aus der Mitte in die Mitte. Aber wer will da umkehren, wenn du dann auf den Tod schaust, statt auf die Lösung und Erlösung? Die Leute kehren gar nicht mehr um. Die bleiben dort hängen, in der Depression, im Burnout und so weiter. Das sind ja inzwischen mehrheitsfähige Krankheitsbilder, wie wir schon gesagt haben. Ja, also wenn ein Viertel allein schon im Burnout ist, 4,5 Millionen in Deutschland in der Depression und ungezählte im CFS, dann noch die ganzen Bore-out, man kann sich ja auch zu Tode langweilen, machen immer mehr junge Leute, die sind alle im Seeleninfarkt. Ja, das ist ein Bild, wo die Umkehr in Frage gestellt ist. Das ist eine schwierige Situation natürlich. Und ich würde es auch raten, nicht so zu sehen. Ja, eigentlich, wenn ich mein Leben so anschaue, war das eine gute Vorbereitung, die Kindheit. Ich hatte auch eine glückliche. Niemand hat sich um uns gekümmert, muss ich sagen. Wir hatten keine Babysitter. Wir hatten keine Helme. Wir sind zu vielen auf dem Moped, weil es gab wenig Mopeds, muss man sagen. Wir waren schon, mit meinen drei Geschwistern war ich schon zu viert auf dem Fahrrad. Das ist ja ganz verboten. Aber es war einfach die effizienteste Methode, die Bande in den Wald zu bringen und irgendwie zu domestizieren. Klemmten in so kleinen Sitzen, einer vorne, einer hinter mir. Und vorne auf der Stange saß auch noch jemand. So, das war ja alles verboten. Wir hatten gar keine Sicherheitsgurte im Auto. Es ist ein Rätsel, wie wir überlebt haben. Ja? Wir hatten nicht diesen Vaterstaat, der über alles kontrolliert und gängelt. Die Videoüberwachung war null. Wir sind völlig unüberwacht irgendwie durch diese ganze Zeit gekommen. Na, vielleicht bin ich deswegen auch so geraten. Ne? Da ist einfach, meine Mutter hat auch schon gesagt, unerziehbar, aber es sei nicht so schlimm rausgekommen. Nehme ich mal zur Kenntnis. Und sie hat es dann irgendwie aufgegeben mit der Erziehung, sagt sie. Heute würde ich mit Gerald Hüther denken, den ich gut kenne und befreundet sind. Der sagt ja, 98% der Kinder, wenn sie in die Schule kommen, sind genial von ihren Lösungsansätzen. Wenn sie rauskommen, noch 2%. Ja. Ich vermute ja, dass die 2% diese renitenten Kinder sind, die sie nichts anbieten lassen, die selbst gedacht haben. Und das war ganz furchtbar. Ich war ganz fürchterlich. Wir hatten so einen Direktor noch dazu mit dem abgeschossenen Arm vom Krieg und so. Und entsprechenden Parolen auch in der Schule. Der ging dann im Pausenhof immer so durch den Pausenhof und zeigte auf irgendwelche Papierschnipsel auf dem Boden. Und ich habe dann mal gewagt zu sagen, ich bin eigentlich als Schüler hier, nicht als Müllmann. Na, das gibt ein Theater. Aber eigentlich stimmt's doch. Ne? Ich war als Schüler dort engagiert, nicht als Müllmann. Da müssten die eigentlich ein anderes System haben. Aber man darf sowas natürlich auf gar keinen Fall sagen, aber das lag eben an meiner mangelnden Erziehung. Ja, die hat irgendwie nicht gut funktioniert. Manchmal war ich auch extrem hilfsbereit. Wir hatten so einen Geschichtslehrer, der war einfach ein Altnazi und hat es auch so, sagen wir nicht direkt Nazi-Propaganda, aber so ein bisschen wie heute im Osten gern, Herr Hecke, so völkische Propaganda macht. Der hat so gesagt, ah, da war ich auf dem Weihenstephanerberg, da freut sich das deutsche Herz, wenn die deutsche Frau wieder Kinder kriegt. Also mit so einem Scheiß sind wir permanent bequatscht worden. Ja? Entsetzlich. Dann habe ich mal mitten im Winter alle Fenster aufgemacht und dann hat er gesagt, was tun Sie da, Dahlke? Da habe ich gesagt, damit das Zeug raus kann, was Sie da verbreiten. Das gibt dann einen Direktoratsarrest. Ja, aber man muss mal die Geschichte anschauen. Altnazi verbreitet Altnazi-Propaganda in einer Schule der Bundesrepublik Deutschland. Schüler versucht, Abhilfe zu schaffen. Was soll man da machen? Und dann gibt es einen Direktoratsarrest. Das ist ja schon ein Knüller. Aber der hat es auch nicht so gut gehabt in dieser Arreststunde, der Direktor. Naja, wir müssen brav sein, wir müssen kuschen, wir kriegen das auch beigebracht. Deswegen schlucken wir diese Sachen auch alle. Wir kommen dann raus aus der Schule und 2% sind noch genial in ihren Lösungsansätzen. Ich glaube, es waren die Unfolgsamen, die sich nicht so dem ergeben haben. Schlaf nicht, träumen nicht, fantasieren nicht, spinn hier nicht rum, mach kein Theater, tanz nicht aus der Reihe, sitz still und konzentrier dich. Das ist eine kranke Pädagogik, die dazu führt, dass die alle still sitzen zum Schluss und nicht mehr kreativ sind, nicht mehr denken. Ja? Also ich kriege ja heute die positive Seite, werde dann von Firmen eingeladen für einen Haufen Geld, damit die wieder kreativ sind, wieder Fantasien haben, ein bisschen querdenken, was erfinden können, die Firma in Gang halten können. Und nebenbei mache ich auch Tipps, wie man wieder schlafen lernt. Ja, das ist nicht, dass das unerfolgreich ist, was die Volksschullehrerin da so im Dienste von Vater Staat verbraten. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist das mit dem Konzentrieren. Ja, auch die Chefetagen von DAX-notierten Unternehmen, die Leute können sich nicht konzentrieren. Ja, wenn du Übungen machst, wo sie eine Minute Konzentration brauchen, bricht der Chefexekutionsoffizier das in der Regel schon ab, weil er selbst nicht kann. Ja, für jemanden, der jetzt 45 Jahre Zen macht, ist das fassungslos. Die können sich nicht eine halbe Minute konzentrieren. Wir werden dann bescheidener in den Ansprüchen. Es gibt so einfache Übungen mit Bällen und so weiter. Da spürt man das sehr deutlich. Naja, also wir haben das Alter ziemlich belastet. Und wir haben Weichen gestellt, die in eine verzwickte Richtung fahren. Ja, also wir können uns gerne auch andere Krankheitsbilder ausführlich anschauen. So ein klassisches Krankheitsbild unserer Wachstumsgesellschaft ist Krebs. Wachstum auf Abwägen. Naja. Also wir könnten aus meiner Sicht das Alter auch zu einem Geschenk machen, indem wir das positiv sehen als das Ziel des Lebens. Darauf geht es hin. Und in der Antike haben die ja auch gesprochen vom alten Weisen. Ja, also so Leute wie Sokrates, ja, der sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß, gemessen an dem, was es zu wissen gibt. Aber war das doch ein weiser Mann. Oder Pythagoras mit dieser wunderbaren Schule, Platon, der uns eigentlich die wesentlichen Kriterien des Lebens beigebracht hat, der gesagt hat, hinter jedem Ding ist eine Idee. Und auch in seiner Lehre darauf hingewiesen hat, wir müssen auf diese Ideenebene, wenn wir was lösen wollen. Es gibt heute natürlich ein paar, habe sie schon zitiert, Einstein, der schon das wiederholt einfach und sagt, die Problemebene ist nie die Lösungsebene. Wir müssen auf die Ideenebene, sagte er da nicht dazu. Oder Paul Watzlawick, der österreichische Therapeut, Philosoph, ja, der sagt, immer mehr vom Selben führt zu keiner Lösung. Nein, aber das ist unsere Politik, unsere Pädagogik, immer mehr vom Selben. Und da gibt es so viele Belege. Ja, jetzt haben wir festgestellt, nach 2, 3 PISA-Studien, die werden immer schlechter, die Kinder in Deutschland. Ist auch keine Frage, weil die Pädagogik völlig daneben ist, aus meiner Sicht, völlig. Ja, die sind einfach, die haben sich im Jahrhundert verirrt. Der Nürnberger Trichter, das war mal. Heute gibt's Festplatten, bitte. Aber es hat sich ja nicht rumgesprochen bei uns, selbst der ehemalige Präsident in Deutschland kannte das noch nicht, das Festplattenphänomen. Den hat man mal, der war ja für Stasi zuständig, Herr Gauck, hat man mal gefragt, ist das, was der NSA da macht, nicht noch viel gefährlicher, als was der Stasi gemacht hat? Nein, nein, sagt Herr Gauck, die haben ja keine Listen geschrieben. Nein, die hatten nur Festplatten. Hey, da muss... Habe ich sofort die Idee, bitte in Zukunft Intelligenztest für Präsidenten und niemand mehr unter 80 IQ als Präsident nehmen. Das ist schade. Ja? Der weiß nicht den Unterschied zwischen Listen und Festplatten. Der Herr Gauck, das ist schon tragisch, finde ich, oder? Ich meine, naja, Vielleicht hat das auch gegaukelt. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass jemand so bekloppt ist in dieser Zeit. Aber hat er so gesagt, ist es irgendwie tragisch. Herr Lübcke dagegen, wer den noch erinnert, Herr Lübcke, der war einfach dement. Das ist eine andere Sache. Ja, der war auch als Präsident dement. Der hat ja fürchterliche Sachen gesagt. Also in Englisch, das ist ja wirklich Cabaret Live gewesen. Dement ist jetzt nicht, ist ein Krankheitsbild, sollte man sich nicht lustig machen drüber. Aber gehört halt auch nicht als Bundespräsident. Ne? Da muss man dann schon eingreifen, das ist schon peinlich. Ja, so. Wir haben eigentlich Erfahrung damit in aller Öffentlichkeit. Immanuel Kant hat mit 80 Jahren Alzheimer bekommen. Das ist spät und heute geht es immer früher. Ja, wir haben diese Tendenz, dass wir diese neurodegenerativen Probleme immer früher bekommen. Und wir können da eine ganze Menge machen dagegen. Und wir können das wunderbar vorbeugen. Wir können es sogar noch therapieren. Ich stelle mal ein paar hoffnungsvolle Aspekte dagegen aus der Wissenschaft. Ja? Bitte, aus der richtigen Wissenschaft. Das, was wir bisher da hatten, diese Epidemiologie-Geschichte widerlegt sich ja selbst. Wie sollen denn 128% Alzheimer bekommen? Kann ja nicht sein. Es gibt einen amerikanischen Forscher, also in Anführungszeichen, Dale Bredesen, man sieht schon Dale geschrieben am Namen, dass der so ein richtiger geborener Amerikaner ist. Und der hat eine kleine Studie, hat er nicht mehr Geld gekriegt wahrscheinlich, aber immerhin an UCLA, University of California, Los Angeles. Das ist so eine Renommier-Universität wie Brown, Princeton, Stanford und so weiter. Das ist in den USA ganz wichtig. Hat 10 Alzheimer-Patienten in verschiedenen Stadien genommen und hat die mit Lebensstilveränderungen konfrontiert. Ja, also im Wesentlichen Ernährung umgestellt, so ein bisschen sehr in die Richtung, wie wir es hier machen. Pflanzlich im Wesentlichen, vollwertig, auf keinen Fall mehr Gluten, das geht gar nicht bei neurodegenerativen Krankheiten. Und auch Yoga und Bewusstseinstraining, Achtsamkeit und so, 36 Punkte. Dale Bredesen sagt ganz schön, Alzheimer, das ist wie ein Dach mit 36 Löchern. Und wenn man ein Loch stopft, also die Thematik, wo das Beta-Amyloid ins Alzheimer-Toxin umgewandelt wird, da ist die Schulmedizin engagiert. Wenn man eins dieser Löcher stopft, wenn es wichtig ist, das weiß man gar nicht so genau, dann wird das natürlich das Problem nicht lösen. Also Bredesen hat 36 Löcher gestopft und von den 10 Alzheimer-Patienten sind 9 wieder ganz gesund geworden und der eine ist nur deutlich gebessert. Das ist die wissenschaftliche Wirklichkeit. Das hindert aber nicht den ORF, einen öffentlich-rechtlichen, also ich weiß nicht, ob man nicht lieber unrechtlich sagen müsste, einen öffentlich-rechtlichen, so behaupten die von sich selbst, Fernsehsender, dazu vor 3 Jahren eine Studie zum, also eine Sendung zu machen, 3/4 Stunde. Das endet damit, Alzheimer ist unheilbar. Kann man ein bisschen Bewusstseinstraining machen, sonst unheilbar. Das Gute vom Schlechten ist wieder, dass mich das so provoziert hat, dass ich dieses Buch Altern als Geschenk geschrieben habe, weil ich ja die Studien kenne von Michael Nails und von Dale Bredesen und auch die Nonnenstudie. Also wir wissen eigentlich, wie das geht. Wir können Alzheimer tipptopp vorbeugen. Und das wäre natürlich so ein Ansatz hier. Ihr seid ja gerade auf dem Weg. Ja, wir essen ketogen. Das ist die Nahrung, die man da braucht. Das ist pflanzlich, automatisch und das ist hier auch glutenfrei. Das sind die schwierigsten und wichtigsten Punkte bei der Alzheimer-Vorbeugung. Und das ist jetzt wirkliche Vorbeugung. Ja, wir tun etwas, wir beugen uns einer Notwendigkeit, nämlich unser Hirn nicht mehr mit Zucker zuzuschütten. Das steckt dahinter. Ich hatte das schon mal erwähnt. Mary Newport, eine Krankenhausärztin, der hat ihrem Mann das Studium ermöglicht und die haben sich sehr geliebt und sehr gefreut auf ihre Pensionszeit. Und dann kriegt er die progrediente, also schnell fortschreitende Form von Alzheimer. Die kennt er über Still Alice. Julian Moore spielt die da. Sehr gut. Wer das ein Bild davon haben will, kann sich das mal anschauen. Still Alice heißt der Film, hat sie einen Oscar für bekommen. Julian Moore. Die spielt das sehr gut. Lichtjahre besser spielt das Klaus-Maria Brandauer in Die Auslöschung. Aber der ist halt einfach ein großartiger Schauspieler insgesamt. Kriegt natürlich keinen Oscar, weil der ist ja Österreicher. Da kommt der Film gar nicht bis dorthin. Aber da kann man wirklich Alzheimer, also perfekt gespielt. Ich habe da Angst gehabt während des Films um ihn, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, das kann man eigentlich gar nicht so gut spielen, wenn man da eine Tendenz hat. Aber Gott sei Dank hat er keine bisher. Also wir haben Bilder davon, es gibt Filme. Seit wann wissen wir denn überhaupt von Alzheimer? Seit Nancy Reagan ihren Mann retten wollte vor der Peinlichkeit. Der hat bei einem Treffen, viel später war er nicht mehr Präsident, Michail Gorbatschow nicht mehr erkannt. Und wir waren alle fassungslos, ne? Wie kann das sein? Und da hat man so gedacht, der ist ja total verblödet. Und da hat sie einfach gesagt, der hat Alzheimer. Und dann war immer die Luft raus aus diesen lächerlichen und sich lustig machen über den armen Mann. Und seitdem ist es im Bewusstsein. Vorher war das unter dem Bewusstsein. Und früher, ehrlich gesagt, war das auch überhaupt kein Thema. Stellt euch vor gut 100 Jahren war Alois Alzheimer ein unbekannter bayerischer Psychiater, der hatte eine Patientin, Auguste Deter, die hatte Alzheimer. Und der gibt diese berühmte Anamnese, er fragt, wie heißen Sie? Auguste. Mit Nachnamen Auguste. Wie heißt Ihr Mann? Auguste. Das ist schon kein gutes Zeichen, ne? Merkt man. Und er hat sie sehr genau untersucht, hat eigentlich alles schon rausgefunden, was für heute wichtig ist. Auguste Deter hatte immer noch klare Momente. Die konnte zwischenrein immer noch alles checken. Aber dann gab es wieder die meiste Zeit diese Phasen, wo sie gar nicht mehr durchblickte. Also diesbezüglich hat er einen typischen Fall in Anführungszeichen gehabt. Und wie Auguste Deter gestorben ist, hat er sie obduziert, ihr Gehirn untersucht und fand diese Alzheimer-Läsionen, diese Plaques im Gehirn, wo wir heute wissen, das entsteht durch Beta-Amyloid, was sich dann in Alzheimer-Toxin umwandelt. Und das hat er dann allein schuldig gesprochen für Alzheimer, ursächlich. Das ist ein schwerer Denkfehler gewesen, der uns bis heute aber nachhängt, weil wir weiter in diesem Materialismus drin sind. Der hätte sich sagen müssen, wenn die Frau zwischenrein klare Momente hat, dann kann das gar nicht auf dieser Ebene allein sein. Dafür haben wir heute die Nonnenstudie. Die Nonnenstudie läuft jetzt schon 30 Jahre. Da haben kanadische Wissenschaftler amerikanische Nonnen untersucht, und zwar ab dem Alter von 75, die haben den Alzheimer-Tests gemacht, gibt es ja diese Uhr-Tests und diese ganzen Tests. So, und die haben bei den Nonnen keine Hinweise auf Alzheimer gefunden. Und die Abmachung war, wenn die Nonnen sterben, und die werden ja uralt, in der Regel über 100, dann werden die obduziert und man schaut, wie deren Hirn ist. Und dann, das haben sie gemacht und haben auch, und das ist nicht leicht, parallel Frauen dazu gefunden, die so alt geworden sind und deren Hirne seziert, obduziert. So, und da stellt man raus, die Nonnen haben genauso Alzheimer-Plaques, Alzheimer-Toxin-Plaques wie die anderen Frauen. Nur die anderen Frauen haben fast alle Alzheimer in diesem hohen Alter, aber die Nonnen nicht. Obwohl sie diese Plaques haben, daraus würde eigentlich jeder, der die Hilfsschule bewältigt hat, ganz klar sagen können, dann ist Alzheimer-Toxin nicht der springende Punkt. Zumal es heute ja auch Studien gibt. Und wir wissen, es gibt Leute, die haben Alzheimer, Plaques und kein Alzheimer. Und wir haben Leute, die haben Alzheimer und haben keine Plaques. In dem Buch Altern als Geschenk habe ich auch zitiert, die Studien. Die gibt es einfach. Die Schulmedizin forscht in einer Sackgasse. Und zwar seit langer Zeit. Und warum bleibt sie in der Sackgasse, trotz dieser Fakten? Weil all die anderen Fakten, die Bredesen dort liefert, die Michael Nehls dort liefert, die bringen der Pharmaindustrie nichts. Die Pharmaindustrie kann nur verdienen, wenn das stimmt mit dem Beta-Amyloid Richtung Alzheimer-Toxin. Stimmt zwar nicht, aber deswegen wird dort weiter geforscht. An allen Universitäten läuft das weiter in die Sackgasse hinein. Sieht man gleich, was diese Abhängigkeit wirklich ausmacht. Es geht schon längst nicht mehr um Patienten. Es geht schon längst um Patienten als Möglichkeit, Geld zu verdienen für die Pharmaindustrie. Und die Medizin hat sich leider zum Büttel der Konzerne gemacht. Da gibt es so viele Hinweise. Müssen wir aber nicht drauf reinfallen. Wir könnten sehen, okay, was war denn anders vor 100 Jahren, als Auguste Deter die einzige Patientin war. In den nächsten 10 Jahren hat Alois Alzheimer gesucht und nicht gefunden. Es gab praktisch kaum andere. Nach 10 Jahren hat er mal 4 weitere gehabt, die den Verdacht Demenz hatten. Was war da anders? Naja, wir haben 2 Stunden länger geschlafen. Statt durchschnittlich 7 Stunden, durchschnittlich 9 Stunden. Und wir wissen heute, das Hirn wird nur aufgeräumt in Tiefschlafphasen. Was haben wir verloren mit den 2 Stunden Schlaf? Die Tiefschlafphasen. Wenn wir die REM-Phasen verloren hätten, wären wir alle in der Psychiatrie. Das ist ja aber nicht der Fall. So, wir haben die Tiefschlafphasen verloren. Schlaf ist unglaublich wichtig für unser Gehirn. Wir lernen immer nur im Schlaf. Wir müssten mehr schlafen. Ja, jeder, der einen Wecker hat und benutzt, ist im Verdacht, ein Schlafdefizit zu haben. Weil der Wecker weckt uns, bevor wir ausgeschlafen sind. Dazu brauchst du ja nur keine Studie, da brauchst du bloß überlegen. Und wenn du so wie ich den inneren Wecker hast, ist das nichts anderes. Ja, ich kann mir das auch bewusstseinsmäßig einstellen, dann wache ich da schon auf. Und auch wenn es um 5:30 ist. Aber das ist trotzdem ein Wecker. Und der hindert mich auch, auszuschlafen, bis mein Hirn regeneriert ist und wieder fit ist. Also das ist ein wichtiger Punkt. Da kämen sogar Beta-Amyloid und Alzheimer-Toxin wieder rein. Das kannst du nur entsorgen in den Tiefschlafphasen. Das wird heute nicht mehr gemacht. Was passiert denn stattdessen? Was ist denn stattdessen los? Wir werden immer abwehrschwächer. Ja, ich hatte es bei der Temperatur, glaube ich, schon erwähnt. Wir haben nicht mehr 37 Grad. Messt mal eure Temperatur. Das sind ganz wenige, die noch 37 Grad haben, wie wir gelernt haben. Da sind einige dabei, die haben 36 und drunter. Macht nichts, könnte man sagen. Ich bin halt so ein cooler Typ. Ja, schon. Aber meine Abwehr ist dann nicht mehr dieselbe. Das hat schon eine Verbindung. Dieses Coolsein, was wir auf allen Ebenen üben, ist schon auch eine schreckliche Haltung. Ja, wir sind ja auch cool, wenn wir Nachrichten hören. Eigentlich müsste ein fühlender Mensch mehrfach in Tränen ausbrechen, wenn er das hört, was die da bieten. Aber das tun wir gar nicht. Wir sind so cool geworden. Da wieder ein paar tausend Tote, da wieder ein paar hundert. Ja, uns wird ja nur die Scheußlichkeiten berichtet. Das ist auch was Klassisches. Only bad news is good news, sagen die Veranstalter. Das kann man auch nachvollziehen. In der uralten Zeit waren für uns die schlechten Nachrichten wichtiger als die guten. Ja, also stell dir vor, die Neandertaler, da war wichtig, dass der zu ihr gesagt hat, du, der Säbelzahntiger kommt, wir hauen jetzt ab. Ja, so, dass der sagt, mein Gott, bist du schön, du wunderbare Neandertalerin, war gar nicht so wichtig. Ja, viel wichtiger war, dass die sich ihr Leben gerettet haben, weil nebenan war auch noch der Höhlenbär. Und es war ja ziemlich bevölkert mit Bedrohlichkeiten. Also wir haben uns über lange Zeit darauf trainiert, schlechte Nachrichten zu bekommen. Das merken diejenigen, die gute Nachrichten verbreiten, heute auch sehr. Es gibt so ein paar Portale, es gibt auch so einen Sender, QS24, da wird im Wesentlichen Heilung transportiert. Das ist ja was Positives, Wachstumsimpulse. Aber das ist gar nicht so einfach, da wirklich eine große Quote zu kriegen. Haben die Gott sei Dank geschafft schon. Weil sich das ein bisschen mehr umstellt, weil inzwischen auch junge Männer merken, wie schlecht es ihnen geht. Und wie unangenehm das ist, wenn man so im metabolischen Syndrom auf Alzheimer und beziehungsweise vor allen Dingen auch früher merkbar Burnout zuschlittert.